Ich begrüße euch alle herzlich zu unserem besonderen Sabbat. Morgen ist das Generalthema Schritte zur persönlichen Erweckung. Aber heute Abend geht es noch um etwas anderes, um die persönlichen Entscheidungen, wie wir uns von Gott beraten lassen können. Ich danke euch herzlich für die Einladung, zu euch zu kommen. Ich bin gerne gekommen. Und ich denke, das Wichtigste von allem ist, dass wir alle beten, dass der Geist Gottes unsere Herzen bewegt, dass wir vorwärts gehen mit ihm. Wie kann ich mich von Gott beraten lassen in persönlichen Entscheidungen? Ich möchte das unter das Bibelwort stellen aus Psalm 4, Vers 4. Erkennet doch, dass der Herr seine Heiligen wunderbar führt. Ihr werdet es am Ende des Abends merken, dass es so ist. Wir wollen dieses Thema beginnen, indem wir uns erst ein biblisches Beispiel ansehen, wie David sich hat von Gott beraten lassen. Bitte schlagt auf 1. Samuel, Kapitel 23. Wir lesen nur die vier betreffenden Verse, die in Betracht kommen. David war auf der Flucht vor Saul in der Wüste. Bei ihm waren noch 600 weitere flüchtige Männer. Sie hatten Sorge, weil Saul sie ständig verfolgte. Und nun erfahren sie, die Philister sind eingefallen ins israelische Südland und haben die Stadt Kegila überfallen. Was sollten sie tun? 1. Samuel 23, Vers 2. Da befragte David den Herrn und sprach: Soll ich hinziehen und diese Philister schlagen? Und der Herr sprach zu David: Zieh hin, du wirst die Philister schlagen und Kegila erretten. Gott gab ihm klare Antwort, was er tun soll und wie es ausgehen würde. Aber die Männer, die bei ihm waren, hatten große Sorge, das zu tun und haben Einwendungen, berechtigte Einwendungen. Sollen wir jetzt, wo Saul uns schon verfolgt, noch eine zweite Front eröffnen? Was macht David? Vers 4. Da befragte David wieder den Herrn. Und der Herr antwortete ihm: Auf, zieh hin nach Kegila, denn ich will die Philister in deine Hände geben. Das Wunderbare ist hier, David hat sich durch die Einwendungen seiner Männer nicht verunsichern lassen. Er fragt Gott aufs Neue: Was soll ich tun? Und Gott bestätigt ihm: Tu das. Und das schafft in David eine solch starke Überzeugung, dass seine Männer ohne weitere Einwendungen ihm folgen. Sie ziehen nach Kegila, gewinnen diese Stadt zurück und werden nun dort in der Stadt untergebracht. Nun sind sie also in einer Stadt mit Mauern, versorgt von der Bevölkerung. Aber jetzt hören sie, Saul kommt und will uns hier, da wir in einer Stadt sind, gefangen nehmen und fassen. Vers 10. Und David sprach: Herr Gott Israels, dein Knecht hat gehört, dass Saul danach trachtet, nach Kegila zu ziehen, um die Stadt zu verderben um meinetwillen. Werden mich die Bürger von Kegila übergeben in seine Hände? Und wird Saul herabkommen, wie dein Knecht gehört hat? Das verkünde, Herr, Gott Israels, deinem Knecht. Und der Herr sprach: Er wird herabkommen. David gewinnt Klarheit über die Situation. Saul kommt. Vers 12. David fragte weiter: werden die Bürger von Kegela mich und meine Männer übergeben in die Hände Sauls? Der Herr sprach ja. David weiß, was geschehen wird. Er zieht seine Schlussfolgerungen, da machte sich David auf samt seinen Männern, etwa 600, und sie zogen fort von Kegela und streiften da und dort umher. Als nun Saul angesagt wurde, dass David aus Kegela entronnen war, stand er ab von seinem Zuge. Dieser Feldzug Sauls hat gar nicht stattgefunden. Er hätte stattgefunden, wenn sie dort geblieben wären. Gott kann uns auch informieren über Entwicklungen, die eintreten können, wenn wir nicht entsprechende Konsequenzen ziehen. Hat Gott das nur vor 3000 Jahren getan? Menschen auf ihre Bitte hin gesagt, was sie tun sollen? Oder tut er das heute noch? Wir haben eingangs das Lied gesungen, kommt her, ich will erzählen, was Gott an mir getan. Das möchte ich euch jetzt berichten. Einmal, wie das in meinem Leben mir bewusst wurde, dass wir Gott um Rat fragen dürfen und wie die Sache dann ausgegangen ist. Es war im März 1964. Wir wohnten im Wangen im Allgäu. Ich war dort als Kaufmann tätig. Wir bekamen eines Tages Besuch von zwei Freunden, die wir kannten von der Frankfurter Jugend. Wir machten einen Abendspaziergang. Dabei sagte Lothar, dass er Schwierigkeiten hat in der Firma. Er war Geschäftsführer einer Firma, die war gekauft worden von einem schwedischen Konzern. Jetzt war plötzlich die Geschäftssprache Englisch. Sein Schulenglisch reicht nicht, er sollte besser Englisch können. Und außerdem erzählte er hat Glaubensschwierigkeiten. Da sagte der andere Freund zu ihm, ich weiß dir eine Lösung für beide Probleme. Geh du ein Schuljahr auf unsere Schule in Newbold in England. Da kannst du das notwendige Englisch studieren und du kannst die Bibelfächer belegen, die du brauchst. Dann hast du die Grundlage in Englisch und deine Glaubenszweifel werden verschwinden. Sie sind abgereist an dem Abend noch. Ich erzählte das meiner Frau und sagte, Ingrid, sowas würde ich auch gerne mal tun. Nicht, dass ich Glaubenszweifel habe, aber die Bibel zu studieren. Und dann war ich in leitender Tätigkeit in einer internationalen Spedition, auch Auslandsreisen. Besser Englisch zu können, wäre für mich auch nicht schlecht gewesen. Meine Frau sagt, frag doch mal deinen Chef. So fragte ich den Chef, ob er mich unbezahlt beurlauben würde dafür. Er sagte sofort nein. Und er war ein äußerst zuverlässiger Mann. Wenn er nein gesagt hat, dann war das nein. Wenn er ja gesagt hat, war es ja. Und wenn er gesagt hat, wir treffen uns in 4 Wochen am Sonntag um 10 Uhr am Mailänder Bahnhof unter der großen Uhr, dann war er dort. Nein. So habe ich also den Gedanken fallen lassen. Ein Vierteljahr später fuhren wir in Urlaub. Und da dachte ich, eigentlich könnte ich doch im Urlaub nochmal nachdenken über diese Frage. Und bevor wir abreisten, besuchten wir meine Mutter in Lindau. Und ich sagte, Mama, ich werde jetzt in diesem Urlaub nochmal nachdenken wegen dieser Frage mit England. Wir sind in Urlaub gefahren. Ich hatte ein Buch dabei, das hieß Vom Beten von Professor Hallesby. Ich las dieses Buch und da war eine Begebenheit drin. Der Autor schildert dort, unser Beten würde häufig einem Mann gleichen, der zum Arzt geht, sagt, Herr Doktor, hier tut's mir weh und da tut's mir weh. Aber bevor der Arzt überhaupt etwas verordnen kann, geht der Mann davon. Wir machten nachmittags einen Spaziergang. Mein Freund war auch im Urlaub an dem Ort. Und dann sage ich, ich habe das gelesen. Wenn ich das richtig verstehe, dann meint der Autor, wir sprechen zu Gott und bevor Gott uns überhaupt eine Antwort geben kann, laufen wir davon. Mein Freund sagt, selbstverständlich. Ja, sage ich, hat Gott dir denn schon mal geantwortet? Ja, natürlich. Sage ich, wie hörst du das? Sagt er, das kannst du nicht mit den Ohren hören. Das ist wie die Stimme des Gewissens, das sind Gedanken, die Gott dir schenkt. So sagte ich abends zu meiner Frau, Ingrid, dann kann ich ja jetzt beten, ob ich nach England gehen soll. Und am nächsten Morgen, nach meiner Andacht, kniete ich mich nieder, erneut und betete und sagte, lieber Gott, bitte sag du mir, soll ich nach England gehen oder nicht? Was ich verstanden hatte, war, geh nach England. Aber kurz danach hatte ich meine größten Zweifel. War das wirklich von Gott oder war das mein Wunsch? So habe ich am nächsten Tag wieder gebetet, habe gesagt, lieber Gott, bitte sei mir nicht böse. Ich habe keine Erfahrung, wie man deinen Willen erfahren kann. Bitte, wenn ich jetzt frage, sag du mir doch nochmal, ob ich gehen soll oder nicht. Ich verstand als Antwort wieder, geh nach England. Dann dachte ich, oh, mein Chef hat aber Nein gesagt. Das bedeutet, dass er dabei normalerweise bleibt, dann müsste ich ja kündigen. Und das war mir ein sehr unangenehmer Gedanke, denn ich hatte eine sehr gute Stelle. So habe ich am nächsten Morgen wieder gebetet und sagte, lieber Gott, du weißt, was davon abhängt. Wenn es dein Wille ist, dass ich nach England gehen soll, dann werde ich auf jeden Fall gehen. Aber du weißt, es kann notwendig sein dazu, dass ich kündige. Und das wäre mir sehr unangenehm. Aber du weißt alles, du übersiehst auch das. Damit ich aber sicher bin, ob du es willst oder nicht, bitte ich dich, sag's mir. Und wenn ich heute Morgen in meiner Bibel weiterlese, dort wo ich gerade bin, dann gib mir dort in einem Vers Antwort, dass ich begreife, du bestätigst das damit. Und außerdem, Ingrid ist ja dann 9 oder 10 Monate allein mit Jürgen, gib's doch Ingrid ins Herz, dass sie mir sagen soll, ich soll nach England gehen. So habe ich also gebetet. Ich habe als Antwort wieder verstanden, geh nach England. An jenem Morgen war meine Bibellesung in Johannes Kapitel 15 und da fand ich dann in Vers 14 eine Antwort für mich. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Das verstand ich nun als eine Bestätigung Gottes. Und als ich aufstehe vom Gebet, sagt meine Frau zu mir, Helmut, bist du dir immer noch nicht klar wegen England? Mir ist klar, du sollst nach England gehen. So hatte Gott alle drei Bitten erfüllt und ich hatte nun Klarheit, dass es der Wille Gottes ist. Wir sind dann an einem Sonntag vom Urlaub zurückgefahren. haben zuerst meine Mutter in Lindau besucht und ich sagte ihr dann, Mama, ich wollte ja noch nachdenken wegen England im Urlaub. Da unterbricht sie mich und sagt, ich weiß, du gehst nach England. Ich sagte ihr, woher weißt du das denn? Sie sagte, ich habe gebetet, deswegen. Meine Mutter wusste, dass man um den Willen Gottes beten kann, hat es mir nie gesagt. Wir haben dann gemeinsam gebetet, wenn ich am Montag in die Firma gehe und mein Anliegen vorbringe, dass doch die Genehmigung erteilt wird, trotz der früheren Absage. Und so sagte ich meinem Chef, ich habe noch mal nachgedacht wegen der Sache mit England. Ich habe die herzliche Bitte an Sie, dass Sie mir in einem Jahr dann für 10 Monate unbezahlten Urlaub geben, dass ich nach England gehen kann zum Studium. Das sagte auf der Stelle ja. Ein uneingeschränktes Ja. 14 Tage später hat es ihn bitter gereut. Aber er wollte sein Wort nicht brechen. Er ließ mich kommen und hat mir also erklärt, dass das rein egoistisch von mir ist, dieses Studium in England machen zu wollen. Das geht doch nicht, dass Ihre betagte Mutter allein lassen, Ihre Frau und Ihren Jungen allein lassen, so lang schlagen Sie sich das aus dem Kopf. Ich habe ihm gesagt, wir haben im Familienrat darüber gesprochen. Sie sind alle der Meinung und unterstützen das. Ich soll es tun. Da konnte er natürlich nichts machen. Kurz danach, wir waren zu dritt in der Geschäftsleitung tätig. Ein Kollege von mir fällt morgens um 7:30 tot um mit Raucherbein. Jetzt waren wir nur noch 2 in der Geschäftsleitung, aber das Geschäftsvolumen hatte sich deutlich ausgedehnt. Eigentlich hätten wir zu 4 sein müssen. Jetzt sagte ich zu meiner Frau, wenn ich in einem Jahr nach England gehe, der Chef kann das unmöglich allein schaffen. Wir sollten beten, dass Gott uns 3 Fachleute zuführt, bis ich gehe. Damals war in Deutschland in unserer Branche Spedition, Logistik, ausgesprochene Fachleute sehr rar. Aber bis ich ging, haben wir 3 tüchtige Männer bekommen, die auch nach meiner Rückkehr bei der Firma geblieben waren. Dann war ich eines Tages auf Geschäftsreise mit unserem Direktor in der Schweiz. Und da sagt er mir, ich habe der Buchhaltung Anweisung gegeben, ihr Gehalt um so und so viel zu erhöhen. Es war eine sehr bedeutende Erhöhung. Ich habe mich bedankt bei ihm und sagte zu ihm, ich bin sehr dankbar, dass ich nach England gehen kann. Ich bin auch mit meinem Gehalt sehr zufrieden. Sie können diese Erhöhung gerne rückgängig machen. Nein, habe das bereits der Buchhaltung angewiesen. Allein diese Erhöhung hat mein gesamtes Schulgeld ausgemacht, bis ich nach England ging. Aber nach einigen Monaten stellte sich was Neues heraus. Meine Frau ist plötzlich schwanger. Unser Junge war schon 10 Jahre alt. 2 Ärzte hatten meiner Frau gesagt, sie kann kein Kind mehr bekommen. Und jetzt war sie plötzlich schwanger. Ich sagte, Ingrid, unter diesen Umständen, denke ich, kann ich jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht nach England gehen. Wisst ihr, was meine Frau sagte? Helmut, meinst du, der liebe Gott wusste nicht, wo er dir gesagt hat, geh nach England, dass ich schwanger werde? Geh du nach England. Meine Frau war eine tapfere und entschieden gläubige Frau. Ich wusste, ich muss das ja meinem Chef sagen, dass jetzt bei uns andere Umstände vorliegen. Und mir war völlig klar, wenn ich ihm das sage, meine Frau ist jetzt schwanger, was jetzt das nächste Wort sein wird. Und das war, dann können Sie jetzt nicht nach England. Ich sagte ihm, dass ich auch seiner Meinung gewesen sei, aber dass meine Familie der Meinung ist, wir haben das vorgesehen, ich sollte das tun. Davon abgesehen, bis ich nach England gehe, ist meine Frau schon im 5. Monat und die Niederkunft ist gedacht vom Arzt her für 21. Dezember. Da bin ich ja im Weihnachtsurlaub da. So konnte er also wieder nichts machen. Nun rückte die Zeit wieder weiter. Eines Tages sagte er mir, der Inhaber hat mich bestellt für Freitag zu einem Gespräch nach Memmingen. Er will, dass wir ein bestimmtes Geschäft abgeben an die Filiale Frankfurt am Main. Es war so, das war ein großes Volumen, großes Geschäft von Verdun in Frankreich, wöchentlich einige Lastzüge über Saarbrücken nach Frankfurt. Unsere Filiale Saarbrücken hat es verzollt und die Lastzüge gestellt. Frankfurt hat es gelagert und verteilt nach ganz Deutschland. Aber wir in Wangen, wir haben die Abrechnung gemacht, weil ich dieses Geschäft einige Jahre vorher abschließen konnte. Und wir haben natürlich dabei einen guten Gewinn gehabt. Nun sollten wir es abgeben nach Frankfurt. Da dachte ich, die Frankfurter haben überhaupt nichts getan für dieses Geschäft. Also wenn ich nach England gehe, da könnten die mir eigentlich jeden Monat 500 Mark Gehalt weiter bezahlen. Aber ich dachte, ich kann da nicht ohne weiteres fragen. Ich habe ja vor einigen Monaten diese große Gehaltserhöhung bekommen. Es kann sein, das würde als unverschämt angesehen, wenn ich diese Bitte vorbringe. So habe ich gebetet, lieber Gott, darf ich fragen wegen 500 Mark Gehaltsweiterzahlung, wenn ich nach England gehe? Keine Antwort. Am nächsten Morgen bete ich wieder deswegen. Keine Antwort. Am dritten Morgen bete ich nochmal deswegen. Keine Antwort. Da sagte ich zu meiner Frau, Ingrid, ich habe wegen deren der Sache gebetet, jetzt dreimal. Ich habe keine Antwort bekommen. Ich schließe daraus, ich soll nichts unternehmen. Entweder würde es als unverschämt angesehen und schlechten Eindruck machen, oder wenn Gott will, kann er mir auch 500 Mark weitergeben, ohne dass ich danach frage. So bin ich also ins Geschäft gegangen. Es war ein Freitagmorgen und an diesem Abend sollte das Gespräch sein. Mein Telefon fällt, ich soll zum Direktor kommen. Er sagt mir, das Gespräch, was heute Abend sein sollte, war bereits gestern Abend. Ich kann Ihnen eine erfreuliche Mitteilung machen. Wenn Sie beurlaubt sind für England, bekommen Sie 500 Mark Gehalt weiter. Ich habe also jeden Monat 500 Mark Gehalt weiterbekommen und an Weihnachten noch 500 Mark Gratifikation. Nun kam meine Zeit der Abreise nach England. Ich fuhr von Ravensburg in Württemberg mit dem Nachtschnellzug nach Ostende. Hinter Brüssel morgens, ich schlief, waren eine Menge Leute eingestiegen, wo ich mal aufwachte. Ich saß am Abteilfenster, war der Gang voller Leute und direkt vor meinem Fenster saß ein junger Mann auf seinem Koffer und schlief. Ich schaue mir den jungen Mann an, ein feines Gesicht, ein edles Angesicht. Ich schlafe wieder ein. Als ich wieder aufwache, schläft der junge Mann immer noch und ich schaue mal auf seinen Koffer und da trifft mich fast der Blitz. Auf dem Kofferanhänger stand Laurenz José, das war sein Name, Newbold College, Bracknell, Berkshire, England. Der wollte auch auf unsere Schule. Als er aufwachte, machten wir uns bekannt. Er war Holländer, war ein Theologiestudent, hatte schon ein Jahr in England studiert und war gerade jetzt nach den Sommerferien wieder auf dem Weg auf die Schule. So hat Gott gesorgt, dass ich einen Lotsen hatte durch London, denn man kommt mit dem Zug im Westen an, muss durch die, im Osten, Entschuldigung, man kommt im Osten an, muss durch die ganze Stadt mit öffentlichen Verkehrsmitteln sich durchfinden und muss dann vom Westen wieder weiterfahren. So hatte ich also einen Lotsen durch London, hatte überhaupt kein Problem. Auf der Schule hatte ich bald einen Freund gewonnen. Ich war 36 Jahre alt, ich war der zweitälteste Student. Der älteste war 41, das war Erik aus Schweden. Er war der Jugendsekretär des schwedischen Verbandes. Und so haben wir beide Freundschaft geschlossen. Er hat sein Auto dabei gehabt. In Schweden und in England ist in beiden Ländern Linksverkehr. Er hat überhaupt kein Problem gehabt. Ich hatte genügend Taschengeld. So sind wir sehr viel nach London gefahren, ins Britische Museum, immer wieder einen neuen Abschnitt uns angesehen. Dann war in der New Gallery, das ist ein großes Theater gewesen, was der Gemeinschaft gehört hat dort. In der New Gallery war eine Großevangelisation mit Bruder Coulthard, einem Evangelisten aus Australien, der das Wort Gottes in der ganzen Evangelisation von der Archäologie her verkündigt hat. Es war äußerst spannend, nicht nur für uns, die ganze Evangelisation war hervorragend besucht. So hatten wir eine gute Zeit zusammen, aber eines Tages, Ende Oktober oder Anfang November, heißt es an einem Freitagnachmittag, der Erik ist tot. Ich konnte es kaum glauben, aber es hat sich dann bestätigt. Erik hat Fußball gespielt mit den jungen Studenten, war während des Laufes tot zusammengebrochen, herzsekundentot. Ich war sehr betroffen, sehr traurig, aber nach einer Weile kam bei mir die Frage auf, wen wird Gott jetzt an seine Stelle rufen als Prediger? Ich hielt ihn für einen tüchtigen Prediger. Wen wird Gott an seine Stelle rufen? Und noch ein bisschen später, und wenn Gott dich rufen würde, da war es bei mir aus. Ich wollte unter keinen Umständen Prediger werden. Ich war mit größter Freude in meinem Beruf tätig, war schon 10 Jahre Prokurist. Es ging mir sehr gut und ich war mit Begeisterung bei meiner Arbeit. Von diesem Moment ab war mein Friede weg. Ich habe morgens, mittags, abends mit Gott gekämpft und verhandelt. Ich habe ihm gesagt, lieber Gott, es muss doch nicht jeder Prediger werden. Ich verdiene viel Geld, ich kann einem die Predigerausbildung bezahlen. Du weißt, ich arbeite mit in der Gemeinde, ich kann noch mehr mitarbeiten. Aber nach einer Woche habe ich mir dann eingestanden, Gott scheint das nicht zu hören. Und ich kniete an mein Bett, völlig hilflos. Heute weiß ich, was ich damals nicht wusste. Gott führt uns manchmal in eine solche Situation der Hilflosigkeit, dass wir offen sind auf seine Stimme. Und als ich da kniete und nichts mehr zu sagen wusste, kam ganz still in meinem Herzen auf, Gott liebt dich. Gott liebt auch die Ingrid und den Jürgen. Er ist allwissend Er wird dich überhaupt nie rufen, wenn du das nicht tun kannst oder wenn er dir nicht die Gaben dafür gibt. Da ging mir plötzlich auf, dass Gott in seiner großen Liebe mich nur rufen wird, wenn das auch für mich der beste Weg ist. Und so habe ich ihm in einem Gebet Folgendes gesagt: Lieber Gott, ich danke dir für deine Liebe. Und jetzt will ich dir mein ganzes Leben übergeben. Ich will dir auch folgen, dorthin, wo du mich führst in meinem Leben. Und sollte dazu gehören von deiner Seite, dass ich Prediger werde, dann bin ich dazu bereit. Aber weil ich es von mir aus nicht will, sondern nur wenn du es willst, weil ich es von mir aus nicht will, ich werde das niemand sagen, dass ich dazu bereit bin. Solltest du mich haben wollen, du bist allmächtig, dann kannst du mich rufen. Ich danke dir herzlich, dass du die Sache so führst, wie es vor dir am besten ist. Nach diesem Gebet hatte ich einen großen Frieden. Kurz danach hatten wir auf der Schule Gebetswoche. Da kam mein Bruder von der Generalkonferenz mit uns, diese Gebetswoche durchzuführen. Und am Ende der Gebetswoche machte er einen Aufruf am Freitagabend. Er machte 8 oder 9 Aufrufe. Wer will Gott dienen als Prediger? Wer will Gott dienen als Missionar? Wer will Gott dienen als Missionsarzt, als Sekretärin? So, jedes Mal haben sich welche gemeldet. Ich habe mich nie gemeldet. Der letzte Aufruf war: Ist jemand hier, der bereit ist, Gott zu folgen, aber den Weg noch nicht weiß? Da war ich der Einzige, der sich gemeldet hat. Jahre später, als ich dann schon Prediger war, habe ich diesen Bruder getroffen bei der Generalkonferenzversammlung in Wien und habe ihm das erzählt. Er hat keine Ahnung gehabt, dass er jemals einen solchen Aufruf gemacht hat. Das nächste, was kam: Wir erfuhren jetzt, wann unsere Prüfungen im Dezember sind. Ich wäre bald umgefallen. Am 21. Dezember. Am 21. Dezember wollte ich doch zu Hause sein, da soll das Kind kommen. Ich habe gebetet und gebetet, habe gesagt: Lieber Gott, ich bin hier, du wolltest, dass ich hierher gehe. Und wir haben solche Verhältnisse in Deutschland. Wenn man kein Diplom hat, dann nützt alles Können nichts. Ich denke, ich muss hier bleiben, damit ich am Schluss dann auch ein Diplom bekomme, damit ich nachweisen kann, dass ich wirklich Englisch gelernt habe. Ich bitte dich, du bist allmächtig. Lenke du die Dinge, dass das Kind erst... Ich will hier bleiben und die Prüfungen machen, aber ich bitte dich, lenke du die Dinge, dass das Kind erst zur Welt kommt, wenn ich bereits zu Hause bin. Und nach diesem Gebet hatte ich großen Frieden. Ich habe meiner Frau geschrieben, damals war Telefonieren viel zu teuer. Ich habe also meiner Frau das geschrieben. Als ich dann zu Hause war, hat meine Frau gesagt, sie hat was anderes gebetet. Sie hat gebetet: Lieber Gott, hilf doch, dass das Kind früher kommt, dass ich schon zu Hause bin, wenn der Helmut in Urlaub kommt. Wir haben unseren himmlischen Vater nicht in Verlegenheit bringen können. Ich habe am 21. Dezember meine Prüfung gemacht, bin mit dem Nachtschiff nach Holland gefahren, mit dem Zug nach Ravensburg. Als ich am 22. Dezember abends in Ravensburg ankomme, nach Hause komme, meine Frau war noch kugelrund. Wir haben unserem Jürgen dann die Weihnachtsgeschenke gegeben. Und am 23. nach dem Frühstück sagte meine Frau: Helmut, bring mich jetzt ins Krankenhaus. Bei mir ist es jetzt soweit. Ein paar Stunden später war ein gesunder Junge geboren, ohne jegliche Komplikation. Das war Dezember 1965, er lebt in Denkendorf, gar nicht allzu weit von hier entfernt. Nach dem Urlaub fuhr ich wieder nach Jubold zurück. Vom Sommer ab war ich dann wieder tätig in meiner Firma. Ich hatte dann eine Geschäftsreise nach Italien, hatte dort 8 oder 9 Verhandlungen. Eine konnte ich in Deutsch führen, alle anderen in Englisch, bis auf eine. Und da das ein Fachgespräch war, sind wir auch mit Händen und Füßen zurechtgekommen. Ich dachte mir hinterher, es ist ja wunderbar, dass ich jetzt englische Verhandlungen führen kann. Aber, lieber Gott, war das alles, was du beabsichtigt hast? Es ging 3/4 Jahr weiter. Dann war Sitzung vom Vereinigungsausschuss Südbayern in München und ich war Mitglied im Vereinigungsausschuss. Ich war also nach München zu diesem Ausschuss und als ich in das Gebäude eintrete in München, kommt gerade der Vorsteher aus seinem Büro und sagt: Bruder Haubeil, kann ich dich mal einen Moment sprechen? Ich wusste genau, was jetzt kommen wird. Er sagte: Bruder Haubeil, wir haben einen solchen Mangel an Predigern. Im Krieg war das Seminar geschlossen. Viele Prediger sind aus dem Krieg nicht zurückgekommen. Wir haben schon Bezirke zusammengelegt. Wir können nicht weiter zusammenlegen. Wir haben uns vorgenommen, heute zu beraten. Wir wollen 3 Brüder direkt aus den Gemeinden ins Predigtamt rufen. Es ist nicht mehr anders möglich. Ich sagte ihm, ich danke herzlich für dieses Vertrauen, was ihr mir entgegenbringt. Ich werde darüber mit meiner Frau sprechen. Wir werden gemeinsam beten. Lasst uns etwas Zeit, dann werde ich Antwort geben. Meine Frau und ich, wir haben ausgemacht, wir wollen 4 Wochen uns Gebetszeit vornehmen, auch Gebets- und Fastentage haben. Was wir unbedingt wissen wollten, ist das ein Ruf Gottes oder ist das nur eine menschliche Verlegenheit? Wir waren beide dann vollkommen klar, es ist der Ruf Gottes. So haben wir der Vereinigung Bescheid gegeben. Es geht in Ordnung. Aber das war vor der Sommerpause. Und in der Sommerpause sind keine Ausschusssitzungen. So konnte die Vereinigung die Entscheidung nicht treffen vor etwa Ende September. In dieser Zeit war ich dann, August oder September, weiß ich nicht mehr, mit unserem Chef. Der Direktor war inzwischen Generalbevollmächtigter des Gesamtunternehmens geworden. Ich war mit ihm wieder auf Geschäftsreise in der Schweiz. Und da sagt er mir: Sagen Sie mir mal, ich gehe in 5 Jahren in Ruhestand. Wer könnte denn mein Nachfolger werden? Ich nannte ihm jemand. Nein. Nannte ihm noch einen. Nein. Nannte noch einen dritten. Nein, sage ich, tut mir leid, dann weiß ich niemand mehr. Da sagt er, ich will, dass Sie mein Nachfolger werden. Sie werden sofort Direktor. Dann hat er mir ein Gehalt genannt, ein fantastisches, mehr als das Doppelte, was ich schon hatte. Und in 5 Jahren werden Sie mein Nachfolger. Ich habe mich herzlich bedankt dafür, für dieses Vertrauen. Habe ihm gesagt, ich kann Ihr Vertrauen nur mit demselben Vertrauen beantworten. Meine Kirche ist an mich herangetreten, dass ich als spätberufener Pastor werden soll, weil durch die Kriegsumstände großer Mangel ist. Wir haben uns bereit erklärt dazu, aber die Entscheidung darüber ist noch nicht gefallen. Es kann sein, dass ich aus meinem Beruf ausscheiden werde. Da konnte er natürlich nichts machen. Er hat mir oft gesagt, wir waren öfter auf Geschäftsreise zusammen, hat er mir meistens gesagt, er möchte auch meinen Glauben haben. Ich habe ihm immer gesagt, Sie können diesen Glauben haben. Und dann hat er manchmal gesagt, wenn ich Ihren Glauben hätte, dann würde ich alles aufgeben, würde nur noch Gott dienen. Der Fall war ja jetzt vor der Tür. Er konnte also nichts dagegen machen, konnte auch nicht mehr anbieten. Im September wurde dann entschieden von der Vereinigung, dass es so sein soll. Sie dachten, ich kann sofort anfangen. Aber wenn man fast 22 Jahre schon in einer Firma war und in der Geschäftsleitung tätig ist, kann man nicht so ohne weiteres fortgehen. Wir haben uns dann geeinigt auf ein Dreivierteljahr. Und ich habe dann zum 1. September 1968 als Prediger angefangen. Aber vorher war noch was Interessantes. Meine Frau und ich haben gebetet, lieber Gott, wo kommen wir denn hin? Wo sollen wir denn als Prediger tätig werden? Wir haben beide getrennt voneinander still gebetet und Gott hat uns beiden die Antwort gegeben. Und als wir beide Antworten hatten, haben wir uns ausgetauscht und wir hatten beide die Antwort Regensburg, ein Ort, an den wir nie gedacht hatten. Nun kam im Mai 1968 die Vereinigungsausschusssitzung, in der festgelegt werden sollte, wo wir hinkommen. Ich war Mitglied, aber ich habe mich natürlich in dieser ganzen Frage überhaupt nicht zu Wort gemeldet. Ich dachte, jetzt bin ich mal gespannt, wie das vor sich geht. Der erste Vorschlag, wo wir hinkommen sollten, war Rosenheim. Der zweite war Landshut. Der dritte war Bezirk Landshut, aber Sitz in Regensburg. Dann wurden keine weiteren Vorschläge gemacht. Es fand eine Aussprache darüber statt. Und dann wurde abgestimmt und die Abstimmung war einstimmig Regensburg. Es war für mich hochinteressant zu sehen, wie Gott einmal meine Frau und mich geleitet hat, aber auch den Vereinigungsausschuss geleitet hat, dass unsere Erkenntnisse übereingestimmt haben. Ich wollte auf keinen Fall Prediger werden. Wenn ich zurück war für mich hochinteressant zu sehen, wie Gott einmal meine Frau und mich geleitet hat, aber auch den Vereinigungsausschuss geleitet hat, dass unsere Erkenntnisse übereingestimmt haben. Ich wollte auf keinen Fall Prediger werden. Wenn ich zurückschaue, kann ich Gott nur von ganzem Herzen danken, dass genau das, was ich nicht wollte, das Beste für mich war. Das wurde ein großer Segen für mein Leben und ich danke Gott, dass er mir diesen Weg gezeigt hat und mich auf diesem Weg geführt hat. Erkenne doch, dass der Herr seine Heiligen wunderbar führt. Ich möchte noch ein paar Texte nennen, mit denen wir beten dürfen, wenn wir den Willen Gottes suchen. Psalm 16, Vers 7 sagt, ich lobe den Herrn, der mich beraten hat. Auch der Psalmist dankt Gott, dass er ihm Rat gegeben hat. Der Rat Gottes ist immer richtig. Es ist kein Rat mit beschränkter Haftung und kein Rat, der irgendwie von gewissen Dingen abhängt. Psalm 25, Vers 12 sagt: Wer ist der Mann, der den Herrn fürchtet? Er wird ihm den Weg zeigen, den er wählen soll. Und Psalm 34: Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Gott hat uns versprochen, er will uns leiten. Selbstverständlich gibt es da auch gewisse Voraussetzungen, dass wir uns Gott ganz hingeben, dass wir willig sind, seinen Willen, den er uns zeigt, auch zu tun. Wenn jemand von euch sich näher orientieren möchte, wie man den Willen Gottes erkennen kann, dann empfehle ich euch, geht auf die Internetseite www.missionsbrief.de, Predigten hören. Dort ist eine Predigt von Bruder Kurt Hasel: Wie kann ich richtige Entscheidungen treffen? Eine sehr gute Predigt über dieses Thema. Und dort ist unter Predigten lesen eine Predigt von Henry Drummond, einem Engländer. Drummond befasst sich mit allen Möglichkeiten, die wir haben, den Willen Gottes zu erfahren, und zeigt am Schluss, welches der beste Weg ist. So, wenn ihr euch orientieren wollt, habt ihr dort Gelegenheit. Ich möchte nochmal dieses Wort wiederholen als Dank gegen Gott: Erkennet doch, dass der Herr seine Heiligen wunderbar führt. Amen.
Diese Aufnahme wurde von Audioverse präsentiert, eine Internetseite, die sich der Verbreitung des Wortes Gottes unter anderem durch kostenlose Predigtaufnahmen widmet. Für mehr Informationen über Audioverse und für weitere Predigten empfehlen wir unsere Internetseite www.audioverse.org.